Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommen wird. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du hast gehört, was wir gerade miteinander gesungen haben. Das, was wir tun wollen, aufstehen, losgehen, Schritte wagen und weitersagen, was zum Leben uns befreit. Und so bitten wir dich nun, hilf du uns. Wenn wir jetzt nach deinen Zielen fragen, komm du in unsere Zeit, sei hier und jetzt mitten unter uns und segne unser Reden und Hören auf dein Wort, auf das es unseres Fußes leuchte und ein Licht auf unserem Weg werde. In Jesu Namen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist doch nicht gerecht. Ein Satz, den wir bestimmt alle schon einige Mal in unserem Leben gesagt, gedacht und ab und zu bestimmt auch wütend geschrien haben. Das ist doch nicht gerecht. Das ist auf jeden Fall ein Satz, den ich häufig sage, aber den ich auch häufig höre. Zum Beispiel während meiner Arbeit in der Schule. Schülerinnen und Schüler, ja, sie fühlen sich doch manchmal ungerecht behandelt. Und so geht es manchmal um Noten, manchmal aber auch um Strukturen, zwischenmenschliche Beziehungen oder auch um die großen Fragen unserer Gesellschaft, wie die Frage nach der Zukunft und der Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Und an vielen Stellen darf ich erleben, was für ein feines Gespür doch viele junge Menschen haben, wenn es um die Frage nach Gerechtigkeit geht. Das ist doch nicht gerecht. Das ist auf jeden Fall auch ein Satz, den ich im Religionsunterricht immer dann höre, wenn es um den Text geht, den wir gerade eben in der Evangeliumslesung gehört haben. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg gehört für mich zu den stärksten Texten des Neuen Testaments. Das ist ein Text, der hat Wucht, der fordert heraus. Und das gilt nicht nur für Schülerinnen und Schüler, die den Text im Religionsunterricht vielleicht das erste Mal lesen und angesichts ihres von unserer sogenannten Leistungsgesellschaft geprägten Gerechtigkeitsverständnisses beginnen, sich die Augen zu reiben. Denn auch ich merke, wie mich dieses Gleichnis immer wieder aufs Neue herausfordert. Meint Jesus das ernst? Alle bekommen das Gleiche? Was heißt das? Was hat das für eine Konsequenz? Jesus scheint es mehr als ernst zu sein, wenn er von Gottes Gerechtigkeit hier spricht. Und wir merken, sie ist nicht von dieser Welt. Denn es gilt hier eben nicht, dass man das bekommt, was man verdient. Nein, bei Gott gilt, dass jede und jeder das bekommt, was sie bzw. er braucht. Der eine Tagessatz, genug für unser tägliches Brot, das verspricht der himmlische Vater. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und mein Herz, ja, es will sich auch freuen, und doch merke ich, dass es dann im Alltag doch oftmals noch unruhig ist und er auch weiterhin von mir gesagt wird, gedacht wird und ab und zu auch immer noch wütend geschrien wird. Der eine Satz, der da lautet, das ist doch nicht gerecht. Vielleicht geht es euch da ja ähnlich, liebe Geschwister. Und so soll uns am heutigen Sonntag der Blick auf einen anderen Text helfen, der laut Martin Luther eigentlich ganz leicht zu sein scheint. Hören wir ihn doch einmal uns an. Unseren Predigttext für den heutigen Sonntag, er steht bei Matthäus im 9. Kapitel. Ich lese die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja, liebe Geschwister, laut dem Kommentar von Martin Luther scheint dieses Evangelium tatsächlich so leicht, dass man meint, man versteht es gleich, wenn man es nur gehört hat. Aber der Reformator fährt in seinem Kommentar fort und schreibt: Und doch ist's so tief, dass, auch wenn zwei da wären, die es völlig verstehen, es nur eben genug wäre. Freilich, wenn man jemand fragte, zu wem er sich zähle, so würde er wohl antworten: Zu den Kranken und Sündern und den Gesellen des Matthäus. Denn wo Christus ist, da wollen wir alle sein und vermessen uns immer zu guter Dinge von uns. Zu den Pharisäern will niemand gehören, zumal die Gerechten und Weisen nicht, wiewohl sie mitten unter ihnen sind. Schauen wir dann doch einmal, nun doch etwas gewarnt durch Martin Luther, auf den angeblich leicht eingängigen Bericht über die Berufung des Zöllners Matthäus. Der Zöllnerberuf von damals war das Ergebnis einer Entwicklung, die wir heute auf Neudeutsch Outsourcing nennen würden. Zugrunde lag eine Entbürokratisierung im damaligen Römischen Reich. Zöllner nahmen eine öffentliche Aufgabe wahr, nämlich, so sagt es ja der Name, den Zoll einzutreiben. Aber sie waren eben keine öffentlichen Beamten. Vielmehr waren sie selbstständige Kleinunternehmer. Sie zahlten dem Staat eine feste Summe im Jahr und erwarben so auf diese Weise das Recht, in einem bestimmten Bezirk Zölle zu erheben. Wenn sie weniger eintrieben, als sie an den Staat abführen mussten, war das ein Risiko, das ihnen niemand abnahm. Wenn sie aber mehr einnahmen, war es ihr Gewinn, über den sie niemandem Rechenschaft schuldeten. Grundsätzlich war also die Höhe der Zölle für Einfuhr und Ausfuhr festgelegt. Aber für die Gewinnspanne des zuständigen Zöllners blieb doch immer genug Spielraum. Vorausgesetzt, er war auch ordentlich geschäftstüchtig. So ist das ja beim Outsourcing. Es ist ein hartes Brot, aber es kann unter Umständen doch auch sehr gewinnträchtig sein. Nun braucht es sicherlich nicht sonderlich viel Fantasie, um uns vorzustellen, wie es in jener Zeit der römischen Fremdherrschaft in Palästina um das Ansehen von Zöllnern stand. Es gibt genug Texte, immerhin im Neuen Testament, die uns da ein ganz klares Bild zeichnen. Und so verwundert es nicht, dass die Tatsache, dass ein Zöllner von Jesus selbst in den Kreis seiner engsten Vertrauten, also in den Jüngerkreis, berufen wird, Außenstehende in einem hohen Maß irritiert haben muss. Man denke vielleicht an die Geschäftsleute, die durch harte Zollforderungen bedrückt worden sind, oder an die Armen, die den als ungerecht empfundenen Reichtum der Zöllner vor Augen haben. Und eben nicht zuletzt an die besonders Frommen, die Menschen mit einem solchen Beruf oftmals wie religiös Aussätzige behandelt haben und sich damit auch absolut im Recht fühlten. Gerade sie fragen sich doch jetzt bestimmt, ob sich Jesus da gerade nicht selbst religiös ins Abseits stellt, wenn er mit einem Zöllner so Gemeinschaft hält. Und wer da nun vielleicht auch noch aus einem politischen Blickwinkel auf die Sache schauen möchte, der kann ja sogar auf den Verdacht kommen, Jesus mache gemeinsame Sache mit der römischen Besatzungsmacht. Denn in deren Dienst stehen doch die Zöllner. Warum tut er das also bloß? Die Frage lag damals auf der Hand und sie liegt auch heute noch nahe. Und so könnte man doch auch ohne weiteres gut argumentieren, dass gar nicht die Frage der Pharisäer hier provozierend ist, sondern im Gegenteil es eher Jesus ist, der provoziert mit seinem Verhalten. Ein Zöllner im Kreis der Jünger und Jesus am Mittagstisch der Zöllner und Sünder. Das ist zu viel. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn man hier nicht allein auf die Rollen und Funktionen schaut, sondern auf die Menschen. Wie heißt es am Anfang unseres Textes? Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Es geht hier also gar nicht um den Typ Zöllner, sondern um den Menschen Matthäus. Und so geht es hier auch gar nicht um den Typ Sünder, Armer oder Kranker, sondern um die Menschen. Wir merken es vielleicht, es geht also auch um uns. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, denn während wir es doch immer wieder darauf anlegen, dass die Menschen dem Bilde ähneln, das wir uns von ihnen machen, sieht Jesus direkt den Menschen an. Hier ist er wieder, der Gott, von dem ja auch unsere Jahreslosung handelt, der Gott, der mich sieht, der hier Matthäus ansieht und damit etwas auslöst. Denn so erfahren wir, Matthäus steht auf und folgt ihm nach. Liebe Geschwister, das, was hier steht, das ist ein besonderer Moment. Das ist eine Sternstunde. Eine Sternstunde, weil hier zugleich auch etwas ungeheuer Wichtiges passiert. Denn Jesus zeigt, was wir eigentlich brauchen. Und dabei geht es um nichts anderes als um sein unbedingtes und ungeteiltes Erbarmen. Die Autorität des göttlichen Erbarmens erreicht hier das Unglaubliche. Der skrupellose Zöllner steht von seinem Arbeitsplatz auf. Er lässt sein altes Leben hinter sich und pfeift auf die staatlichen Zolleinnahmen. Ein Wunder? Ja, das ist ein großes Wunder. Aber für manche ist es trotzdem anstößig. Wozu kann dieses Wunder denn aber ein Anstoß sein? Fromme und bibelkundige Menschen, damals wie heute, könnten sich ja an das Geschehen am Berg Sinai erinnert fühlen. Mose hatte von Gott die 10 Gebote erhalten, damit das Volk Israel seinem Gott treu bleiben und so die eigene Freiheit bewahren konnte. Doch als Mose vom Sinai herunterkam, tanzten die Seinen um das goldene Kalb. Allein wieder durch Gottes Barmherzigkeit ging die Geschichte des Gottesvolkes weiter. Ein Leistungsanspruch auf die Zuwendung des Ewigen, den kann es folglich nicht geben. Und dass es nämlich überhaupt weiterging mit Gottes Volk, das lag eben nicht am Volk, es lag allein an Gott. Und so ist es nun auch mit Jesus und dem Zöllner. Dass Jesus sich ihm zuwendet, hat eben nichts mit seinem untadeligen Beruf oder seiner großartigen Lebensleistung zu tun, sondern allein mit dem Leuchten von Gottes Barmherzigkeit im Angesicht Jesu. Darauf kann man nur eins antworten, nämlich: Ich bin, was ich bin, allein aus Gottes Gnade. Heute hat der Beruf des Zöllners mit dem damaligen Verständnis nicht mehr viel zu tun. Der Beruf ist heute nicht mehr outgesourced und an den innereuropäischen Grenzen wird er auch hoffentlich weiterhin brotlose Kunst sein. Aber die Erfahrung, auf Gottes Gnade angewiesen zu sein, sie beschränkt sich nicht allein auf den Typus Zöllner. Diese Erfahrung ist allen Menschen gemeinsam. Nur weil uns Umkehr und Neubeginn offenstehen, können wir den Sinn unseres Lebens kennen. Und wir empfangen dieses Leben als Gottes Geschenk. Durch seine Barmherzigkeit gewinnt es erst seinen Sinn. Denn machen wir uns eins klar: Wenn wir selbst für diesen Sinn gerade stehen müssten, dann wäre es eher zum Verzweifeln als zum Lachen. Es ist also nicht nur ein bestimmter Typus von Menschen, der sich bekehren muss. Wir rücken ja alle auf die Seite der fragenden Pharisäer, wenn wir so denken. Aber es ist anders. Die Seele eines jeden Menschen bleibt sein erstes Missionsfeld. Hier wächst es, das Unkraut unter dem Weizen. Hier sind nicht entweder Sünder oder Gerechte. Wir sind immer beides. Und das bleiben wir ein Leben lang. Und so, liebe Geschwister, brauchen wir Menschen, die uns daraufhin anschauen, dass wir Gottes geliebte Geschöpfe sind. Wir brauchen Menschen, die mit unseren Schwächen barmherzig sind und uns so dabei helfen, sie hinter uns zu lassen. Wir sehnen uns nach Mitmenschen, die ich sagen können und zu echten Beziehungen fähig sind. Aber wahrhaft ich kann nur sagen, wer immer wieder auch Distanz zu sich selbst gewinnt und ist folglich auch nicht verlernt hat, über sich selbst auch mal zu lachen. Allzu oft sind wir uns aber doch selbst genug. Wir meinen, wir könnten selbst unserem Leben Erfüllung geben oder zumindest unsere Tage ausfüllen, womit auch immer. Wir wollen an der eigenen Biografie ablesen, dass unsere Existenz gelungen ist. Wir stilisieren uns als die, denen alles gelingt. Oder wir können von Jammern gar nicht genug bekommen. In einem wie im anderen Fall brauchen wir keinen anderen. Wenn der andere uns trotzdem auffällt, dann am ehesten, weil wir uns ungerecht behandelt fühlen. Wieso bekommt die denn staatliche Unterstützung, fragt einer, der sich alles selbst erarbeitet hat. Warum bekommt der andere denn mehr als ich, fragt eine, die sich permanent benachteiligt fühlt. In solcher Selbstgewissheit, aber auch in solchen Vorwürfen oder Klagen, sind wir uns selbst genug. Mit Barmherzigkeit rechnen wir dann nicht. Dass Jesus uns anschauen könnte, kommt uns hier dann gar nicht in den Sinn. Wir müssen doch nicht an den Tisch des Herrn geladen werden. Das haben wir doch nicht nötig. Wir sind doch schließlich keine Zöllner oder Sünder. Wir doch nicht. Das Evangelium benutzen wir dann nur als Mittel der Unterhaltung und der Zerstreuung. Hauptsache, wir befinden uns auf der richtigen Seite. Dort ist Unkraut, hier ist Weizen. Dort die großen Sünder, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Hier wir selbst. Auf dieser Landkarte können wir dann auch noch Jesus selbst seinen Platz anweisen und darum kreisen. Für Werte ist er eingetreten, so sagen wir dann, für Werte, an die die anderen sich gefälligst auch halten sollen. So erhalten wir ohne Probleme eine gute Ausgangsposition. So bequem wir es uns in dieser Position aber auch machen, das ist mit der Botschaft Jesu nicht gemeint. Wir sind auch gemeint. Uns schaut Jesus an. Wir sind nicht die anderen. Uns gilt der Ruf, dir und mir. Es gibt ein Leben jenseits der Rolle, die ich mir zudenke oder auf die andere mich festlegen. Du brauchst dich nicht hinter einer solchen Rolle zu verstecken. Du kannst so sein, wie Gott dich liebt. Und so liegt es auch an uns, dem Glanz des Evangeliums, nicht im Wege zu stehen, damit sein Leuchten zum Licht wird, an dem sich Menschen orientieren können. Auf dieses Licht kommt es an, damit die Barmherzigkeit Gottes heute Menschen erreicht und sie ihr Leben neu verstehen. Und wir alle können und wollen unseren Mitmenschen doch auch so begegnen, dass sie spüren, wie gut ihnen die Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes tut. Es ist wichtig, dass Nachbarinnen, Freunde und Arbeitskolleginnen es immer wieder bemerken. Wir Christinnen und Christen, halten uns nicht für die besseren oder makelloseren Menschen. Aber unsere Lebensgewissheit stammt aus Gottes Erbarmen. Wir halten uns an das Geschenk der Gnade. Das verändert unser Leben. Wenn man uns ansieht, dass uns das froh macht, dann kann sich das Wunder an der Zollschranke auch heute wiederholen. Wenn wir auf unseren Mitmenschen zugehen und uns seiner annehmen, kann sich für ihn auch heute noch das ereignen, was Matthäus erlebt hat. Jesus Christus begegnen. Zu fühlen, was das heißt, von ihm gesehen, geliebt und ja auch gebraucht zu werden. So ein Matthäustag ist möglich, mitten unter uns, hier und heute, in Wanne-Eickel. Und das wäre doch würdig und recht, beziehungsweise gerecht. und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Jesus dir nach, weil du rufst. Das nächste Lied.